Was kann die EU, was kann Deutschland militärisch für die Ukraine tun? Diese Frage wird seit dem russischen Angriff vor 3,5 Jahren eigentlich dauernd und überall diskutiert. Und doch hat die Diskussion in den vergangenen Tagen nochmal eine neue Wendung bekommen. Denn aktuell geht es nicht mehr nur um Waffenlieferungen, sondern um ganz konkrete militärische Hilfe. Zum Beispiel mit Bodentruppen in der Ukraine, um einen möglichen Frieden, auch wenn er noch weit weg scheint, abzusichern. Was die europäischen Partner der Ukraine dazu beitragen können, haben wir auch hier im Programm schon ausführlich besprochen, zum Beispiel gestern mit dem EU-Parlamentarier Tobias Krämer, der diese Debatte für verfrüht hält. Für den SPD-Verteidigungsexperten hat erstmal ein schneller Waffenstillstand in der Ukraine Vorrang. Über das richtige Timing spreche ich jetzt mit André Hertel. Er leitet das Büro der Stiftung Wissenschaft und Politik in Brüssel und beschäftigt sich intensiv mit der europäischen Ukraine-Politik. Teilen Sie denn die Einschätzung von Herrn Krämer, dass es jetzt noch nicht darum gehen sollte, wie die EU-Staaten und die USA vielleicht konkret einen Frieden in der Ukraine absichern wollen?
Nein, die halte ich nicht für verfrüht. Im Gegenteil, ich denke, dass es wichtig ist, nicht nur über Territorialfragen zu diskutieren, sondern vor allem auch darüber, was nach einem Waffenstillstand oder nach einem Friedensabkommen mit der Restukraine passiert. Denn das ist ja das entscheidende langfristige Ziel von Wladimir Putin, auch diese Restukraine zu zerschlagen und quasi das gesamte Territorium zu kontrollieren. Und da sind Sicherheitsvereinbarungen oder sogenannte Sicherheitsgarantien eben der Schlüssel, um die Souveränität, die Unabhängigkeit der Ukraine dann eben auch langfristig aufrechtzuerhalten.
Frankreichs Präsident Macron war ja schon vergangenes Jahr vorgeprescht und hatte öffentlich über den Einsatz französischer Bodentruppen in der Ukraine für die Zeit nach einem Friedensschluss nachgedacht. Der damalige Bundeskanzler Scholz hatte das für Deutschland ausgeschlossen. Jetzt will es der aktuelle Kanzler Merz nicht ausschließen. Aber viele in seiner Koalition geben sich da diese Woche sehr zurückhaltend. Wie bewerten Sie diese deutsche Vorsicht?
Ja, es war ja zunächst ein französisch-britischer Vorschlag Ende letzten Jahres, der dann für ein paar Wochen sozusagen diskutiert wurde. Wichtig ist aber für den Hintergrund zu wissen, dass auch die Franzosen und die Briten das zwischenzeitlich eigentlich schon wieder beerdigt hatten, dieses Thema, einfach weil man gesehen hat, dass man erstens selbst nicht diese enormen Truppenstärken aufbringen kann, die eben für eine Überwachung eines Waffenstillstandes nötig sind. Und zweitens, weil man gesehen hat, dass man die USA dazu braucht, insbesondere im Bereich Luftüberwachung, Logistik, Truppentransport. Und das macht diese Sache extrem schwierig, so eine Truppenstellung, so eine Kontingentstellung. Sie ist von vielen Faktoren abhängig, unter anderem eben auch von politischen.
Selbst wenn am Ende von möglichen Verhandlungen Russland europäischen Truppen in der Ukraine zustimmen würde, dann ist natürlich die Frage, wie glaubwürdig ist deren Präsenz? Inwiefern lässt sich Putin davon abschrecken? Das ist ja kein Übereinkommen, dass man schließt keinen Vertrag. Das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt. Ja, das ist ja wirklich auch eine Abschreckungskulisse, die man da aufbauen will. Wie hoch schätzen Sie denn das Risiko ein, dass Putin dann die Reaktion dieser Truppen auch testen könnte?
Also ich glaube, die wirklich abschreckendste Wirkung hätte ein starkes, großes Kontingent. Wir sprechen von 100 bis 150.000 Soldaten. Das ist ohne Präzedenz, die direkt die neue Waffenstillstandslinie sozusagen kontrolliert und das eben auch mit den erforderlichen schweren Waffen. Also wir sprechen von Kampfpanzern, schwerer Artillerie. Das hätte die abschreckendste Wirkung. Jegliche Mission, jegliches Kontingent im Hinterland der Ukraine könnte man im erneuten Angriffstagen zurückziehen. Das ist historisch oft passiert, dass solche Sicherheitsvereinbarungen dann eben im Konfliktfall nicht eingehalten wurden. Und das hätte eine deutlich weniger abschreckende Wirkung.
Können die Europäer und die USA so ein Kontingent, wie Sie es gerade geschildert haben, mittelbar zur Verfügung stellen? Oder muss man vielleicht auch andere Länder dann noch mit einbeziehen?
Auch das ist ein Punkt, warum diese Debatte jetzt beginnen sollte, weil das natürlich nicht über Nacht möglich ist, selbst wenn man sich für so eine Lösung entscheidet. Schauen Sie zurück, die letzten Bundeswehrmissionen in Afghanistan oder eben auch im Kosovo, die haben jeweils nur mehrere tausend Soldaten umfasst. Also selbst wenn man das mit den Amerikanern oder den Briten, Franzosen zusammen machen möchte, hier wäre wahrscheinlich gerade für die Bundeswehr ein Kontingent, ein Teilkontingent nötig, was die bisherigen Erfahrungen sprengen würde. Die Frage ist auch, wer übernimmt welche Rolle? Wie arbeitet man in so einem enormen Kontingent? multilateralen Kontingent zusammen? Das sind alles Fragen, die noch beantwortet werden müssen. Dazu kommt die Frage, die Soldaten müssen ja irgendwo weggenommen werden. Die kommen ja nicht einfach extra dazu. Wir hatten große Probleme, die Bundeswehrbrigade, die Kampfbrigade in Litauen zu füllen. Schon da sind Brigaden in Deutschland ausgeblutet. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo können wir dann sparen, wo können wir was wegnehmen? Und da ist die Frage, oder daraus entsteht dann wieder die Frage, was wird mit der Territorialverteidigung in Deutschland beziehungsweise am Rest der Ostflanke?
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.